ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Thesewitz im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Buongiorno.
Buongiorno. Ciao, signora Engelke. Come stai?
Va bene. Grazie a lei. Grazie.
Grazie.
Sì.
Sì.
Und du? E tu? E tu?
Nee. E tu?
E
no,
tu?
E tu? Und du?
Und du?
Anch'io.
E tu?
Anch'io sto bene.
Ah.
Mille grazie.
Mm.
Fuori c'è primavera.
Fiori c'è primavera, sì. Sì. Penso che... jetzt ein bisschen Spanisch.
Aber immerhin penso che è sa.
Ich glaube das. Ist
wo
schon
hast
richtig,
du dein
ne?
Penso che her? Ist ja voll gut, dein Penso che.
Mein Penso che. Oh, übrigens, Pencil Case, zum Thema Pencil Case. Ich habe, glaube ich, das Pencil Case von Gleb im Auto gefunden.
Von was? Von Gleb?
Gleb ist ein Kumpel und ich glaube, man hat ja nicht viele Menschen im Bekanntenkreis, die ein sogenanntes Federmäppchen haben. Weißt du noch, was ein Federmäppchen ist?
Ja, ich habe sowas Ähnliches gerade. Und zwar,
was?
Ein Freund von mir hat mir das, weil er geflogen ist, hat das von einer Fluggesellschaft bekommen. Und das ist vielleicht ein Tick kleiner als ein Federmäppchen, aber es ist so ein Federmäppchen. Und da habe ich so meine ganzen Kabel drin. Meine kleinen Kopfhörer, mein Kabel und das Aufladegerät habe ich in diesem Federmäppchen, weil die sonst im Rucksack überall rumfliegen und du kommst nicht ran. Und dieses Art Federmäppchen ist so genial. Ich liebe das und ich freue mich darüber jeden Tag.
Aber Kopfhörer, die du jetzt trägst, passen da rein?
Nein, so kleine so Bluetooth-Kopfhörer,
okay,
die ich nicht jetzt anhabe.
Denn ein Federmäppchen ist eigentlich relativ klein.
Mhm.
Und ich glaube, der Vater des Federmäppchens war ja noch das richtige, so eins mit Reißverschluss, was man aufklappte wie ein Buch. Und dann waren da diese Gummis vorgegeben, in die man die... Genau. In die man die Stifte schob.
Gibt es auch heute bestimmt noch. Gibt es heute definitiv noch. Ja, klar.
Mhm. Aber dieses eine Federmäppchen, das ich gefunden habe im Auto, und zwar wirklich an einer Stelle, bei der man sagt, oh, wie schön, dass das nicht schiefgegangen ist. Nämlich, wenn du die Tür öffnest des Autos und dann im Grunde am Rande der Sitzschiene. Das hätte wirklich schief gehen können. Beim Rausfallen hätte das Ding, beim Aussteigen hätte das Ding rausfallen können.
Ja.
Du weißt, was ich meine?
Ja, weiß ich.
Aber da lag dieses kleine lederne Federmäppchen und ich habe niemanden in meinem Bekanntenkreis, also ich verleihe mein Auto ja ständig, weil es kein Stehzeug sein soll, sondern ein Fahrzeug. Und niemand, ich bin so meinen ganzen Freund in den Kreis durchgegangen. Ich kenne niemanden, der sowas haben könnte. Ich habe ehrlich gesagt nicht reingeguckt. Ich könnte reingucken und wenn da Spritzbesteck drin ist, habe ich ein Problem. Aber ich glaube, es sind Stifte drin. Und nichts Schlimmes. Aber es hat sich bei mir auch noch niemand gemeldet und gesagt, mir fehlt ein Federmäppchen mit meinen wichtigsten Lieblingsstiften. Und du kennst mich, ich habe zu meinen Stiften eine sehr enge Beziehung. Ich liebe meine Stifte. Das ist mein Lieblingsstift hier. Den gibt es jetzt in der Special Edition, der kostet 6,95 Euro, wo man denkt, für einen Stift 6,95 Euro, bist du bescheuert.
Ja, denn normalerweise gibt es den in Blau.
Blau und...
Aber du hast den in einer anderen Farbe.
Also blau außen und verschiedene Farben. Und der hier ist, der schreibt blau und hat aber so eine alt-rosa Special Edition, whatever.
Alrighty.
Ja, habe ich aber gleich 10 Stück von gekauft. Das heißt, ich habe fast 70 Euro für Stifte ausgegeben. Das musst du dir mal überlegen.
Die man, ja... Relativ schnell verliert dann auch, muss man sagen.
Also
Stifte gehen verloren. Frag mich nicht, wieso. Ich habe mir neulich eine Packung gekauft, 2 Packungen mit jeweils 10 Stiften drin, damit ich überall einen Stift zur Verfügung habe.
Mhm.
Die Hälfte davon sind mittlerweile verschwunden.
Aber weißt du, woran das liegt?
Ja,
jetzt kommt's ja. Jetzt
weil
kommt
das Universum Stifte schluckt.
Nein,
das
weil
ist
das Universum, da wo die Strümpfe sind, sind die Stifte. Falsch. Nein, hier ist meine These. Wenn du 2 Zehnerpacks kaufst, dann waren die günstig. Dann sind es keine guten Stifte.
Ja, es geht so.
Aber dieser Stift war wirklich nicht preiswert. Also passe ich auf den auf. Das ist meine These. Wenn du etwas Wertvolles hast, passt du drauf auf.
Das stimmt. Was mich bei dem Stift ein bisschen stutzig macht, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Der kostet sehr viel Geld und er schreibt auch gut, aber er schreibt nicht gut genug für 6,95 €.
Ja, würde ich mit dir in den Ring steigen. Ich glaube, ich sehe das anders. Der schreibt hervorragend, der kleckst nicht. Und ich habe ja diese 10 Stifte gekauft und auf 3 Menschen verteilt, also drei Menschen bekamen drei Stifte. Dieser hier war für mich dann übrig.
Ja.
Denn das war Besuch aus Amerika. Und die haben ja jetzt nichts mehr, die können ja nichts mehr kaufen.
Die haben keine Stifte.
Die haben keine Stifte mehr.
Ich glaube, die haben auch keine Vögel mehr bald.
Nichts,
also,
die haben gar nichts
so wie
mehr.
Ich gefragt wurde in den 80er Jahren in den USA, gibt es bei euch Autos und gibt es bei euch Vögel?
Ja.
Diese zwei Fragen habe ich als junger Kerl von Amerikaner.
Du musst aber auch sagen,
wo
waren diese? Das waren ja jetzt nicht East oder West Coast gebildete
Menschen.
New York,
Queens. Stadtteil Queens in New York. Da bekam ich die Frage und ich wurde ja, habe ich irgendwann mal erzählt, ausgelacht für meine schwarzen, blauen Socken.
Ja.
Weil die nur Tennissocken kannten. Und ich wurde ausgelacht.
Ja.
Ja.
Auf dich wurde gezeigt. Ja, das tut mir auch noch bis heute leid und da waren wir noch nicht befreundet. Das tut mir so leid.
Ja, aber die haben dafür bald keine Vögel mehr, weil die Vögel alle wegziehen.
Ja.
Die ziehen in den Süden und kommen auch nicht wieder zurück. So, das habt ihr davon. America.
Und Eier legt auch niemand mehr dort?
Eier legt auch keiner.
Eier sind wahnsinnig teuer. So, und dann habe ich diese Stifte verschenkt und die Menschen sind begeistert.
Okay.
Oh, hörst du das? Ich hab eine Hummel hier.
Nein, höre ich nicht.
Gestern habe ich schon eine gerettet und ich habe ja so einen super Trick. Ich nehme einfach in eines von meinen schönen kleineren Gläsern und also die war an der Fensterscheibe und ich glaube, eventuell war es auch eine Hornisse und kurz habe ich gedacht, na, dann habe ich dich doch nicht so lieb. Und dann mache ich das Glas auf die Scheibe und dann nehme ich ich habe keine Bierdeckel, weil hier kein Bier getrunken wird, aber ich nehme eine Postkarte, schieb die unter das Glas, drück das fest zu und raus gehe ich. Ah, da sehe ich sie. Oh, ist die dick. Hörst du sie?
Nein, ich höre sie nicht. Aber ich höre sie durch dich hindurch quasi. Du bist als Medium dieser Hummel.
Oh, eventuell ist das die ich gestern gerettet habe. Die kommt zurück, vielleicht will die hier leben. Man kann die auch schlecht lesen. Man kann die schlecht lesen, diese Tiere. Die sprechen nicht unsere Sprache. Oder
die will gemeinsam mit dir Dankbarkeitstagebuch schreiben heute Morgen, weil du sie gerettet hast. Deshalb kommt sie zurück. Man muss Tiere nur verstehen.
Wir verstehen dieses hektische verstehen wir als Hilfe, Hilfe, ich will raus. Vielleicht ist es aber ein Zeichen der Zuneigung. Und sie möchte mich kennenlernen und...
Ja, dann frag sie doch einfach mal. Wir gehen mal davon aus, dass die uns nicht verstehen. Frag sie doch einfach mal.
Mm.
Oh, ich weiß gar nicht, ob Hummeln eher ein bisschen dumm
sind. Es ist keine Hummel.
Es ist entweder
eine Wespe oder eine Biene, aber keine Hornisse. Dafür müsste sie noch ein bisschen länger sein. Es ist eine... Hörst du sie? Komm mal her.
Das klingt wie ein Flugsaurier-Baby eigentlich.
Im
kleinsten Stadium.
Ich frage mich, was das für ein Ton ist. Ich war neulich im Studio und musste was einsprechen und auch was einsingen und habe ich was Lustiges gelernt von dem Toningenieur oder auch von dem Menschen, der zugeschaltet war, von Berlin. Ich habe ein relativ absolutes Gehör.
Hast du wirklich?
Ist nicht relativ und absolut ein Widerspruch?
Nee, also es zeugt von ein wenig Unsicherheit. Du bist eigentlich tief innen drin davon überzeugt, dass du das absolute Gehör hast, aber du traust dich noch nicht so recht, damit rauszugehen in die Öffentlichkeit, weil es bestehen ja doch 0,2% Wahrscheinlichkeit, dass du eventuell dich irrst.
Bull fucking shit, das stimmt nicht. Relativ absolutes Gehör bedeutet, also ich kann nicht, wenn du mir sagst, sing ein C, kann ich das nicht. Aber in unserem Fall war es etwas, was ich einsingen musste, was bekannt ist, eine Melodie, die bekannt ist. Und ich habe einfach, ich sollte die in der richtigen Tonart singen, damit es passt. Und ich habe das einfach mal so rausgesungen, ein paar Töne. Und die stimmten überein mit dem Original, ohne dass ich das Original vorher gehört hatte. Ein absolutes Gehör bedeutet, du weißt sofort, in welcher Tonart Ravel die Prinzessin geschrieben hat. Weißt du?
Kannst du auch Tonarten von Popsongs erkennen?
Ich kann nichts erkennen. Ich kann auch die Buchstaben nicht. Ich kann Noten ein bisschen lesen, zum Singen reicht's, aber und Klavierspielen dafür reicht's auch, aber ich kann das alles nicht gut. Aber ich kenne mich mit Tonarten nicht aus. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel den ersten Ton singen von Waterloo und dann würdest du checken, ob der stimmt, würdest mir das einspielen und eventuell habe ich Glück. Und das ist ein relativ absolutes Gehör, weil ich den Song einfach schon so oft gehört habe.
Aber dann ist es doch kein absolutes Gehör. Es ist doch einfach nur Gewohnheit. Also selbst ich traue mir zu, den ersten Song von Waterloo, den ersten Ton zu treffen.
Dann mach mal.
Nein, das mache ich nicht.
Also,
das ist der Unterschied zwischen uns.
Ja, genau.
Mai.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass das stimmt.
Ich glaube auch.
Mama! At Waterloo, Napoleon did surrender. Willst du es mal nachprüfen, ob das stimmt? Mama!
Aber ich habe definitiv kein absolutes Gehör. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja, deswegen hast du vielleicht auch ein relativ absolutes Gehör. Und jetzt kommen wir zurück zur Ursprungsthese. Danke. Oder zu meiner Kritik an diesem Begriff. Wie kann denn etwas relativ und absolut zugleich sein? Aber das kommt wirklich, und da hast du recht, von der Gewohnheit. Und du traust dir zu, das auch zu können. Bei einigen Songs, die so bekannt sind, die sind so bekannt, und du könntest doch auch sofort, was ist denn dein anderes Lieblingslied hier? Jomaki Pupa Pete, oder was hast du letzte Woche erzählt, wie dein Lieblingslied heißt?
Vatenamor,
ja.
Dass du dich über das Lied lustig machst.
Mach ich gar nicht, ich finde den Titel nur so grotesk.
Es sind jetzt schon ein, zwei Mails eingetroffen, die sich auf diesen Song beziehen, die ich dir Donnerstag vorlesen werde.
Ich mach mich nicht lustig, aber das klingt wie Wattenmeer. Deswegen kann ich das nicht so, das klingt überhaupt nicht französisch, italienisch, der Titel. Vattenamor. Das ist auch so, Vattenamor oder was? Was bist du hier? Was ist das für ein Wort? Amor.
Das ist es. Und jetzt geht's nochmal in den Refrain rein, ganz kurz. Il tuo nome sarà il nome. So,
was
das
mich,
war nochmal,
warte
nochmal, von Mietta und Amadeo Minghi, mein absoluter Lieblingssong.
Was mich daran so freut, ist nicht der Song, den finde ich relativ blöd, aber deine Freude ist so ansteckend, so aufgelegt.
Sorry, eingefroren.
Aber wir müssen doch ehrlich sein miteinander. Also, was mich so freut, und schon finde ich den Song auch super, ist deine Liebe für diesen Song.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ich werde heute auch über einen Song sprechen mit dir. Vielleicht bedeutet der dir nichts, aber weil du merkst, dass ich den so mag, wirst du schon gar nicht so negativ gestimmt sein.
Oh, ich bin total gespannt. Weißt du, was ich gucken muss? Köln 79. Weil ich.
75.
75. Weil ich übermorgen mit Alexander Scheer spreche.
Oh, den liebst du doch seit Gundermann.
Gundermann, für mich vielleicht der tollste deutsche Film der letzten 300
Jahre.
Ja,
dann schau du mal Köln 75.
Ich weiß, den gibt es aber nicht im Kino hier in der Nähe gerade.
Oh no.
Deswegen, ja. Also ich kriege noch einen Link eventuell, um mir das anzuschauen. Denn ich wollte ins Kino gehen, der läuft aber in nicht so besonders vielen Kinos.
Ich weiß, der ist ein bisschen.
Und da ich nicht in Köln bin und nicht in Berlin gerade, habe ich den noch nicht sehen können. Aber Alexander Scheer spielt da ja mit, einem Pfarrer, glaube ich, ne?
Ja, du müsstest natürlich eigentlich mit Maler Emde sprechen, mit der hervorragenden Hauptdarstellerin.
Alexander Scheer ist so ein herrlich,
aber Maler Emde,
schräger
was die
Typ.
Da, was die da macht, ja. Was die da spielt, das ist unfassbar gut.
Okay.
Das ist
also ich bin sehr gespannt auf den Film.
Jetzt sind die Nominierungen raus für den Filmpreis, für den Deutschen Filmpreis, den ja der tolle Christian Friedl moderiert.
Ich weiß, ich hätte auch fast mit ihm gesprochen wieder.
Ehrlich?
Dieses Jahr. Und dann wärst du dazugekommen hoffentlich, als Überraschung. Aber letztendlich...
Hätte er gesagt, was willst du denn hier, dumm?
Letztendlich... Hey, ihr seid beste Freunde, seitdem er das damals gepostet hat.
Oh. Aber das ist verjährt, fürchte ich. Wir müssen das auffrischen.
Du hast übrigens einen neuen besten Freund. Aber den kennst du ja auch. Auch wenn du dich nicht zu erkennen gegeben hast in Köln. Tommy Schmidt hat sich so gefreut dass du ihn so gelobt hast. Ja, Tommy Schmidt.
Ja, naja, Tommy Schmidt ist aber auch spitze.
Ja, hat's gepostet.
Habe ich aber schon erzählt. Also wenn immer ich den so erlebe, das ist so ein Bühnentier, der haut so Sachen raus. Oder so ein Mikro- oder Podcast-Tier. Also jemand, der wirklich im Moment super Sachen raushaut. Ja. Es ist einfach, wie es ist. So, das ist Tommy Schmidt. Ich kenne gerade niemanden, der das so gut kann, der so wach ist, der so viel auf dem Schirm hat und so liebevoll ist und nicht so kalkuliert ist. Es gibt auch ein, zwei andere da draußen, die tolle Pointen abliefern. Aber da denkst du immer, du machst es jetzt, du gehst auf Sicherheit. Und das macht Tommy Schmidt nicht.
Ja. Kramer hat sich nicht gemeldet.
Christoph Kramer hat sich gemeldet.
Bei dir hat er sich gemeldet. Oh, das ist gut. Denn ich fand es ja ein Unding, dass du nach der Lesung nicht zu ihm gegangen bist.
Aber naja, ich bin ins Schokomuseum gegangen, wo man sich eigentlich nach Lesungen trifft bei der Lit Cologne. Ich habe ja dort gewartet mit meiner besten Freundin, die gerne ein Foto haben wollte. Okay. Das war mir schon, aber vielleicht war schon, weil mir das so unangenehm war, weil ich gedacht habe, ich traue mich nicht für sie zu fragen. Und das war nicht mal für sie, sondern für ihren fußballliebenden Sohn. Dachte ich traue mich das gar nicht, nach einem Foto zu fragen, weil ich ja selber auch keine Lust habe, fotografiert zu werden ständig. Und dann habe ich so ein Mitgefühl mit Menschen, die auch reduziert werden auf so ein Bild.
Ja gut, aber das Thema ist durch. Ich meine, du hast für ihn ein Zitat für sein Buchcover beigesteuert.
Ja.
Also er hat dich angeschrieben per Brief. Und dass du nicht danach zu ihm hingegangen bist und hast gesagt, hier bin ich.
Schon armselig, ne?
Nice to meet you.
Ja, ja.
Echt armselig, ne? Also. Ja, aber er hat sich gemeldet und hat sich gefreut, als er gehört hat, dass du da warst.
Ja, Spitzentyp. Okay. Chris Kramer, Spitzentyp.
Hat keine Zeit für mich, ne? Ich wollte mit ihm im Talk sprechen.
Hat keine Zeit.
Hat keine Zeit. Keine Zeit. Hat so viele Termine, hat keine Zeit.
Na, das ist natürlich schade, das tut mir leid.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich die engere Karte ziehen muss, weißt du, ob du jetzt nochmal an ihn schreibst, aber das will ich jetzt nicht machen.
Ah, das kann ich natürlich
machen. Der hat wirklich keine
Zeit.
Ja, aber der macht jetzt auch Fußballlehrgang und er macht einen Trainerschein und dann hat er natürlich andere Verabredungen schon gehabt. Also deswegen, er hat keine Zeit für mich.
Das tut mir leid, denn der hat so viel zu erzählen, vor allen Dingen jemand, der so ein aufregendes Leben hat und so in der Öffentlichkeit steht, so jung ist und so viel zu erzählen hat, jetzt wie gesagt sein Debütroman rausgehauen hat, das Leben fing im Sommer an. Und dann kommen aber so kleine, feine Sachen raus. Schreibt Tagebuch, schreibt seit ein paar Jahren Kurzgeschichten. Und denkt, was, das ist ein Fußballer, das ist ein Profifußballer. Die sitzen doch da in der Kabine und Hochtassemd Wochenend. Aber der ist ein ganz besonderer Mensch auch.
Und du als Liebling weißt, dass einen das gar nicht so überrascht, dass Menschen vielseitig sind. Und dass wir offen sind für so etwas, dass wir auch nicht so in Klischees leben. Weißt du, der Fußballer an sich spielt nur auf der Playstation nachmittags vier Stunden. Was sie machen, die meisten. Also ich weiß es von Trainern. Mhm. Die ärgern sich wirklich auch selber manchmal ein bisschen darüber, dass die ihre Nachmittage einfach auf der Playsee einfach verballern. Aber so ist es nun mal. Aber natürlich, es ist überraschend, dass jemand dann so Kurzgeschichten schreibt. Das ist schon besonders.
Vielleicht kommt auch da so viel zusammen. Ne? Also bei Chris Kramer kommt ja dann noch hinzu, dass er nicht nur ein sehr toller Fußballer ist und auch war, sondern dass der auch so gut darüber sprechen kann, dass der das auch gut in Worte fassen kann und dass der Spiele analysiert auf eine sehr besondere Art, weißt du, was ich meine, oder kommentiert. Da kommen einige tolle Sachen zusammen. Sowas gibt's nicht häufig.
Ja, der war auch nur mit Kicken unter Umständen etwas unterfordert. Also, der brauchte was anderes, genau, für seinen Geist. Ich glaube schon, sonst hätte er nicht.
Stell dir mal vor, du machst was sehr gut und denkst, oh nee, ich bin unterfordert. Also, sowas wird mir ja nie passieren. Ich bin ja froh, wenn ich was gut kann. Aber dann noch zu sagen, ich brauche noch mehr, das sind auch ganz besondere Menschen, glaube ich. Würde mir nicht passieren.
Interessante News übrigens von der Kai-Schumacher-Front. Kai Schumacher,
von dem ich ein Autogramm habe. Soll ich
genau, von
zeigen?
Dem hast du ein Autogramm. Wir wollten ja immer, dass Kai Schumacher, der einer der tollsten Pianisten dieses Landes ist, wir wollten ihn ja als Pianist in Residence, um das mal auf Deutsch auszusprechen.
Er hat nicht reagiert auf unsere vielen, vielen kleinen, versteckten Anfragen.
Und wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt hatte, als wir mit ihm gesprochen haben. Da habe ich doch gesagt, wenn du zwischendrin irgendwann...
Ja.
Das ging um Essen oder irgendwie sowas. Wenn du das erwähnst, dann wissen wir, weil wir ihn nicht so plump fragen wollten, willst du unser Pianist in Residence werden? Aber wenn du das so versteckt erwähnst an einer Stelle in einer Antwort, dann wissen wir, du möchtest es werden.
Ich glaube, du wolltest, dass er Hackfleischbrötchen sagt oder Mettbrötchen oder...
Ich glaube, sowas war das. Du hast recht. Mhm. Genau. Und er hat es nicht gemacht. Und wir nur immer so mit unseren Fragen so langsam darauf hingesteuert und es kam nichts von ihm. Ja, und es hat ihm jemand die Folge auch wieder zugespielt von letzter Woche. Da haben wir über ihn gesprochen.
Ja, wegen des Autogramms, das ist ein Lieblings.
Genau, und er hat es auch gepostet.
Ach komm.
Ja, ganz schön. Und dann hat er gesagt, er hat mir drauf gesprochen, er hat mal gesagt, du musst mir das mit diesem Hofpianist, musst du mir nochmal genau erklären.
Hofpianist? Also, ist das süß? Ja,
also die Chancen sind bei 99%. Dass Kai am Ende, vielleicht können wir nächste Woche mit ihm nochmal schnacken, unser Pianist in Residence wird.
Hofpianist.
Ich glaube, er möchte es doch werden. Aber es war so süß, weil er sagte, das mit dem Hofpianist oder was das genau ist, musst du mir nochmal genauer erklären.
Süß.
Ja, und er hat auch geschrieben, er hatte wirklich keine Autogrammkarten. Und wie du vermutet hast, er ist in den Drogeriemarkt gegangen.
Natürlich.
Er hat ein paar Fotos ausdrucken lassen.
Natürlich.
Und zwar hatte er noch so zwei, drei andere Anfragen, meine ich, hat er gesagt. Und dann hat er so 5 ausdrucken lassen, damit er darauf unterschreiben kann.
Und ich glaube auch, glaubst du, der hat da vor einem blauen Hintergrund gesessen oder hat er das nachträglich gemacht?
Das weiß ich nicht. Stimmt,
das Foto, das du mir gerade hältst,
hat einen blauen Hintergrund. Ja. Möglicherweise, wenn er offizieller Pianist in Residence der Liebling-Community wird, dann muss er uns so alle 2 Monate auch mal kurz was aus dem Wohnzimmer vorspielen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir ihm Autogrammkarten spendieren. Oder?
Ach, ist das so? Ja, gut, okay.
Na, weiß ich nicht. Ich wollte nur als Anreiz für ihn auch.
Ja. Weißt du, was ich mich da frage? Wenn ich doch
Ja.
Pianist bin,
Ja.
ist es zu cheesy, dann ein Autogrammfoto zu haben, auf dem auch Tasten zu sehen sind?
Nein, finde ich nicht.
Am Klavier stehen oder irgendwie sowas würde doch Igor zum Beispiel machen. Nee,
Ja.
ich kenne die Autogrammkarten von Igor nicht, auch ein Lieblingspianist. Igor
Igor
Levit.
Levit.
Ob der auf seinen Autogrammkarten an einem Flügel lehnt?
Ja, lass
Das,
mich mal
der.
kurz mal lang, lang antexten, dann kann ich mal gucken, wie der das so handhabt.
Entschuldigung?
Ja, Spaß. Nein, ich finde, das kann man machen. Am Klavier sitzen ist auch schön.
Denn so wüsste ich jetzt nicht. So würde ich denken, ach, das ist einfach ein schwarz gekleideter Zeitgenosse, der vor einer blauen Wand sitzt. Aber
Ja.
ich würde jetzt nicht.
Ja, aber jemand, der ein Autogramm bekommt von ihm,
Der
eines
weiß ja, du hast
erfragt,
recht.
der weiß doch, wer das ist.
Ja,
Und
ja,
da finde
ja.
ich dieses Neutrale auch eigentlich ziemlich cool. Ich finde das Wort Pianist gerade so komisch. Pianist, denke ich immer, es klingt so wie jemand, der in der Lounge sitzt und so ein Barpianist ist. Also
Ah.
Klavierspieler klingt auch irgendwie nicht
Klingt so
richtig.
banal.
Ja, aber
Pianist
Pianist ist
klingt.
das richtige Wort, ne?
Ja, Pianist ist, glaube ich,
Pianospieler
das.
auch nicht.
Nee, ich glaube, Pianist ist ganz
Pianist.
gut.
Pianist, als Pianist.
Pianist. Weißt du, wen du fragen kannst? Full Circle Moment. Alexandra Scheer. Nee, wie heißt der? Alexander Scheer?
Alexandra. Alexa, kann der Klavier spielen?
Nee, aber der spielt gerade der hat gerade eine Nebenrolle in dem Film Köln 75 und sitzt im Auto, in dem Film sitzt im Auto mit einem ganz tollen amerikanischen Schauspieler, der Chick Corea spielt. Also es geht um Klavierspielen und um einen Flügel. Das ist ja die
Ja.
zentrale Aufgabe in dem Film. Besorge einen Flügel für Chick Corea für dieses große Köln-Konzert 75. Da kannst du ihn mal fragen. Denn Alexander Scheer, glaube ich, der kniet sich auch richtig rein in seine Rollen. Also der wird,
Definitiv. Bis
ne?
zum Wahnsinn.
Ja.
Bis zum absoluten Wahnsinn, wie er diesen Gundermann gespielt hat. Ja. Und ich glaube, er singt auch Bowie jetzt gerade am BE.
Ist das so?
Mein Freund Andy hat mir einen Link geschickt, wo er im Interview ist. Vielleicht ist es aber nur ein einziger Abend. Und
Ah.
er singt dort wohl am Ende einen Bowie-Song.
Okay.
Und es haut den Andy aus den Socken. Ich glaube, er findet es besser als der Original Bowie.
Wow.
Also es muss unglaublich sein. Das ist ein Wahnsinniger, Alexander Scheer. Und wie der den Gundermann gespielt hat, diesen Liedermacher, den auch Menschen, die in der DDR groß geworden sind, teilweise nicht kannten, obwohl er da Legende war. Der Baggerfahrer aus der Lausitz, der singende Baggerfahrer. Das ist ein so geiler Film. Du fandst ihn
Ich habe
nicht
den nicht
so.
gesehen.
Du hast ihn gar nicht gesehen, den Film. Das ist die erste Blu-ray, die ich mir in meinem Leben gekauft habe.
Oh, wow.
Gundermann.
Und wie oft schaust du den jetzt?
Ach, man will sich das immer fürs nächste Mal
Siehst
aufheben. Und jetzt bin ich aber wieder so weit, dass ich sage, ich möchte den am liebsten heute Abend gucken, weil ich
du?
so begeistert war von diesem Film. Es gibt zwei Filme, die mich so geflasht haben, dass ich mir Blu-rays davon gekauft habe. Das eine war eben Gundermann und das andere habe ich kurz danach gekauft, Die Blumen von gestern.
Ach
Mit
komm,
Lars Eidinger
die
und
Blumen
der
von
Französin
gestern, ja.
Blumen von gestern. Die beiden Filme fand ich überragend. So,
Von
wir waren
Chris
beim
Kraus.
Frühling. Und du hast heute Frühlingsfarben. Du
Ich
bist
habe
so
heute
rot
Frühling.
angezogen, mit einem roten, fast schon ein rotes Kleid, könnte ich fast vermuten.
Ich glaube, es ist ein She-Shirt.
Ja, ich glaube auch.
Das ist ein
Ne,
She-Shirt.
aber es hat so Puffärmel, das ist kein T-Shirt mehr.
Das
Es
ist
ist
richtig.
schon ein
T-Shirt?
Hemd.
Nein, T-Shirt mit Puffärmel ist immer noch ein T-Shirt.
Shirt mit Puffärmeln. Was heißt Puffärmel auf Englisch?
Okay, shit, weiß ich nicht.
Ich auch nicht, natürlich nicht.
Dingsy? Puff? No. Puff gibt's. Puffy ist ja, also
Ja, Puffy ist es ja eigentlich. Also es kommt ja von
Also
Puffy.
ich kenne Puffy von Puffy Face. Wenn du morgens aufwachst und du bist so aufgedunsen, weil du.
Aufgeblasen ein bisschen,
Oh,
ja.
ja, Puffy. Puffy. Boah, ist die laut. Was immer das ist da an meiner Fensterscheibe. Es ist ein lautes Viech. Und
Mal
ich
sehen,
kann es
ob.
nicht verstehen.
Oh nein, Puffärmel ist in meinem Lexikon nicht. Doch, Puffärmel ist drin.
Puffärmel
Aber
ist.
wie schon zu vermuten, Puffy Sleeve. Wobei interessant, das Sleeve würde man immer unten am Handgelenk vermuten. Oder? Ein
Ich würde
Sleeve?
Sleeve immer den Ärmel. Der Ärmel ist der
Genau.
Sleeve.
Aber ich finde, das ist
Ja.
ja eher die Puffschulter. Das ist ja gar
Das
nicht ein
stimmt.
Puffärmel. Ach so, es gibt auch unten Puffy. Aber
Ach
das ist
so,
ja an der
unten
Schulter
Puffy.
Puffy. Aber es sind Puff Sleeves oder Puffed Sleeve oder Puffy Sleeves.
Ich habe mir neulich was aufgeschrieben zu dem Thema, wo wir schon bei Mode sind und wollte mit dir darüber sprechen. Im Englischen verstehe ich so manche Sachen nicht, was so Mode, wie sagt man das? Es hat das was mit Nähen zu tun, mit Schneiderei. Also so manche Sachen verstehe ich nicht. Ich weiß zum Beispiel, bei uns heißt es ja ein Rundausschnitt am T-Shirt. Das, was du und ich, was wir beide gerade haben. Wie würdest du das bezeichnen im Englischen? Ein ganz normales Shirt mit so einem Rundausschnitt.
Also das andere ist ja round neck.
No, falsch.
Es gibt aber V-Neck, ne? Wenn
V-Neck
es ein V
gibt
ist,
es,
V-Ausschnitt. Aber es gibt nicht ein Round-Neck.
Nein, Round heißt es nicht. Weißt du, wie das heißt?
U-Neck.
No. U-Boot ist nochmal was anderes. U-Boot ist ja, wenn es fast schulterfrei ist, wenn das hier so ganz gerade ist und fast bis zu den Schultern, aber es fällt nicht runter. Denn dann ist es Carmen. Wenn es ganz runterfällt, ist es Carmen.
Echt? Weißt du?
Ja, Carmen. Natürlich. Weil Carmen.
Ah, oh, Chica, nicht, das ist Carmen. Chica.
Carmen, weil man das verbindet mit einem.
Die Arbel.
Bitte?
Das war der Jorge González. Imitation. Und jetzt die Wertung unserer Fachjury. Ihre Wertung. Ach, Jorge González.
Ach, du bist bei, ich weiß, wo du bist, bei dem Tanz, bei der Tanzshow. Ja. Nee, also ich sage dir, wie unser Rundausschnitt, wie unser T-Shirt-Ausschnitt heißt im Englischen, der heißt Crew Neck. Crew. Hast du es schon mal gehört?
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Ich hatte es noch nie gehört. Ich hatte nur irgendwo ein Interview gelesen. Und da hieß es, XY trägt ein Crewneck-Shirt. Und da dachte ich, was bedeutet das? Und das kommt wohl von den Ruderern. Das kommt aus den 30er Jahren. Okay. Und die rudernden Menschen, weiß ich nicht, als das so als Sportart hip war, die haben solche Ausschnitte gehabt an ihren T-Shirts. Genau, Ruderer. Row, row, row the boat. Und das war wohl die Alternative, was wird es sonst gegeben haben? Zu einem Hemd, zu einem geknöpften Kragen, weißt du? Und dann haben die sich einfach gedacht, nee, wir wollen das schnell über den Kopf ziehen, das muss schnell gehen. Das heißt Crew Neck. Das fand ich ganz in Ordnung. Das dachte ich, okay, gut, merke ich mir.
Warst du früher in New York auch mal in diesem italienischen Restaurant unten im Village, wo Opernsänger bedienen?
Nee, hast du mir mehrfach davon erzählt.
Habe ich damals erzählt, das ist 20 Jahre her ungefähr. Aber irgendwann stapeln sie die Stühle oder stellen sie die Stühle hintereinander in einer Reihe auf. Mhm. Und dann tun sie alle so, als würden sie rudern und singen und bewegen sich aber auch, glaube ich, mit den Stühlen durch den Raum. Also,
und was soll das für ein Song
sehr
sein?
Sache.
Und was soll das für ein Song sein? Gibt es irgendein Musical, in dem das stattfindet?
Nee, aber irgendwas mit Meer und aus Neapel oder so. Ich weiß nicht, wozu sie gerudert haben, aber es haben sie auf jeden Fall gemacht. Und mein Freund Kai Carsten hat mir jetzt erzählt oder hat mich gefragt nach
der
einem...
Der hoffentlich sein Nummernschild verändert hat. Hat der ein Kölner Nummernschild immer noch?
Nein, der hat gar kein Nummernschild. Der fährt gar kein Auto.
Gott sei Dank. Das habe ich ihm übel genommen, dass er mit den Buchstaben nicht aufgepasst hat.
Was war da mit den Buchstaben?
Na, Köln und dann seine Initialen. Das fand ich nicht lustig.
Okay, KKKK. Achso, okay. Glücksclan.
Geht nicht.
Hat er das gemacht? Nein.
Deswegen mochte ich
wirklich?
Den nicht.
Wirklich? Wüsste ich nicht. Ist das dein Ernst?
Mhm.
Der hatte wirklich KKK.
Ja.
Ja, was ich jetzt nicht schlimm finde persönlich, weil wir ja hier schließlich in Köln oder Bonn sind, wo er mal gewohnt hat. Auf jeden Fall, Kai fragte mich, ob ich denn schon mal war in diesem einen Lokal, wo Musicalsänger permanent auftreten. Die bedienen dich.
Wo?
Und dann,
in New York oder in Köln?
Ja, in New York. Und ich hatte davon aber noch nie gehört.
Ja.
Auf jeden Fall, zwischendurch springen die auf den Tresen und hauen halt irgendeine Musical-Nummer raus. Ja, und es war eine, die wahrscheinlich keine Jobs bekommen hat, die aber so gerne singen wollte. Und das ist auch nach ihr benannt irgendwie. Auch nicht Anne Armstrong. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr hin. Und du hast davon auch noch nicht gehört. Komisch, oder?
Aber ich gehe auch in solche Läden nicht essen. Ich mag keine
Events.
Du hörst
ja davon trotzdem.
Aber wie heißt denn das, wenn man isst und da passiert was? Event, Gastronomie?
Event, ja klar, genau.
Das finde ich, glaube ich, ganz schlimm.
Okay.
Habe ich noch nie. Und wahrscheinlich entgeht mir da auch was. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die das lieben.
Ja,
aber
ich bin da auch nicht so ein Fan von.
Ich denke, Essen ist Essen und Musik ist Musik.
Essen ist Essen, Bier ist Bier. Trinken wir beide nicht. Und ja, habe ich auch so
Schnaps
gesehen.
Schnaps ist Schnaps.
Ja, Schnaps ist Schnaps.
Mhm.
Okay, das war Rudern und ich habe so gleich so Assoziationen gehabt. Ich meine, dieser Podcast lebt ja auch von diesen Assoziationen, sodass diese eigentliche Geschichte, die ich von Elton John erzählen wollte, dass ich heute wahrscheinlich gar nicht dazu kommen werde.
Doch, ich bitte dich.
Obwohl das so interessant war. Aber zum Thema Rudern nochmal. Ich finde es immer noch sensationell, dass der ehemalige Wettermann des ZDF, Gunter Thiersch, eine Goldmedaille im Rudern hat, weil er der Steuermann war. Ja. In Ratzeburg, große Tradition der Ruderer, warst du halt als junger Kerl, ich weiß nicht, so 12, 13, 14, weil du auch so leicht warst, warst du der Steuermann.
Irre.
Und er hatte den Job von einem anderen übernommen, der zu alt oder zu schwer geworden war. Mhm. Und Gunter Thiersch war einer der, ich weiß gar nicht, was die für Kommandos da eigentlich geben oder ob der den
Hast
Schlag
du den interviewt? Hast du mit ihm gesprochen?
Nee, ich glaube nicht. Und ich bin nicht ganz sicher, ob
Denn die Frage muss man dann ja stellen. Geben Sie mir mal einen Eindruck,
mit Gunter Thiersch gesprochen.
Wie laut das da ist. Was hört man? Hört man nur Wasser? Hört man nur, wie die Ruder ins Wasser klatschen? Hört man das Schnaufen der Ruderer? Oder hört man nur das eigene Hüha, Hüha, Hüha? Oder 1-3, 1-5, 1-7? I don't know. Was machen die da? Was geben die für Kommandos?
Ich weiß nicht mehr genau, was der für Kommandos angegeben hat. Denn es ist ja schließlich ein 12-, 13-Jähriger, ja, der ja nun nicht die volle Verantwortung haben kann für diese Ruderer, für den Achter. Ja. Ja, also er war vom Goldachter, war er der
Wahnsinn.
Steuermann. Und ich finde diese Geschichte so toll. Gunter Thiersch, ein Name, der klingelt in den Ohren, ne? Kennen wir irgendwie alle. Und ich finde das einfach so klasse. Ich glaube, anlasslich von Olympia habe ich eine Doku gesehen darüber.
Okay.
Und daher hatte ich das. Ja, aber für eine tolle Geschichte.
Sag einmal, nur der Steuermann sieht ja, wohin es geht, ne? Die anderen sind ja mit dem Rücken.
Okay. Nur der Steuermann sieht, wohin es geht.
Das heißt, er muss im Zweifel auch ein Kommando geben, jetzt nicht Blinker setzen, aber er muss schon erklären, ihr habt ein bisschen Schlag nach links, ne?
Man Absolut.
Dann, das ist ja sehr wohl Verantwortung. Dann sitzt da so ein kleiner Ömmel und der muss da die Männer lenken. Oh Gott. Oder dirigieren vielmehr.
Ich weiß.
Oh Gott. Das ist ein harter Job. Dann hat er zu Recht seine Goldmedaille, das will ich aber mal sagen.
Und ich lese jetzt gerade nur, ein Steuermann im Achter spielt eine zentrale Rolle, auch wenn er selbst nicht rudert. Oder Steuerfrau natürlich, aber in dem Fall war es ja der Mann. Mhm. Er lenkt das Boot mit einem Steuerseil.
Mit einem Steuerseil?
Er lenkt das Boot mit einem Steuerseil, das über ein kleines Ruderblatt im Wasser die Richtung beeinflusst. Der lenkt sogar. Gerade im Achter ist es extrem wichtig, weil das Boot sehr lang ist. Er oder sie gibt das Rhythmuskommando und sorgt dafür, dass das Team synchron rudert. Und das macht ein 13-Jähriger. Oder denkst du auch wirklich? Er passt die Schlagfrequenz an die Rennsituation an. Er motiviert die Mannschaft, besonders in harten Rennphasen. Er hat als einziger den kompletten Überblick über das Rennen.
Natürlich.
Und reagiert auf die Taktik des Gegners.
Der sieht ja alles. Der sieht ja, ob da jemand überholt, ganz frech.
Ja, natürlich.
Aber warte mal, du sagst jetzt zum wiederholten Mal, dass der da so jung war, dass der Teenager war. Aber als er die Goldmedaille gewonnen hat, war er doch schon älter.
Junge.
Der war da ein Kind?
Ja.
Jetzt verstehe ich das erst.
Aber ganz kurz, ich frag mal. Wie alt war Gunter Thiersch, als er eine Goldmedaille im Rudern gewonnen hat? Fragezeichen. So, Antwort. Internet wird durchsucht. Gunter Thiersch war 14 Jahre alt, als er bei den Olympischen Spielen 68 in Mexiko-Stadt als Steuermann des Deutschlandachters die Goldmedaille gewann.
Wann war das? 1900 wann?
68.
68.
Da war er 14
so kleiner,
Jahre alt.
So ein kleiner Bubi.
Ja. Also du siehst, 14 Jahre alt. Und dann
Sag mal,
diese
ganz
Verantwortung.
Kurz, wie alt war ich denn, als ich in der Hitparade war mit Pony und das Lied von Manuel? Weil ich manchmal nicht weiß, ob ich 13 oder 14 war.
Wie alt genau war Anke Engelke, als sie in der ZDF-Hitparade das Lied von Manuel mit der Gruppe Pony gesungen hat?
Ich muss ein bisschen lachen.
Was denn? Gucken wir mal.
Man würde doch denken, du könntest mich fragen, aber ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht.
Ich sitze doch hier.
Guck mal, das Lustige ist, zum Zeitpunkt
Wer
der Veröffentlichung.
Wer ist das, steht da?
Nein, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war Anke Engelke 13 Jahre alt und wurde im Dezember desselben Jahres 14. Also du hast.
Die wissen aber viel über mich da in der Zentrale, wo immer die sitzen in Reykjavik.
Du wurdest geboren am 21. Dezember 65.
Das wusste ich aber selber noch, witzigerweise.
Habe ich mir auch gedacht, ja.
Aber ganz kurz mal.
Es wurde im Sommer 79 veröffentlicht.
Ja, aber als wir in der Hitparade waren, wir wissen nicht, wie alt ich da war, ne?
Ja, aber wenn es veröffentlicht wurde, hat es jetzt keine 6 Monate gedauert, bis ihr in der Hitparade wart.
Nee,
es ist davon auszugehen.
Das ist also ein Slowburner. Das war ja nicht sofort ein Hit. Das hat ein bisschen gedauert.
Egal. Soll ich nach dem genauen Datum fragen?
Nein, ich wurde nur jüngst
gefragt. Ich kann nach dem genauen Datum fragen, Achtung. Was ist das genaue Datum, an dem das Lied von Manuel in der ZDF-Hitparade präsentiert wurde?
Wow, du bist aber wirklich ein guter.
Ja, jetzt gucken wir mal, was das
ist. War ich so alt wie Thiersch, verstehst du? Das ist doch hier die Frage.
Ja, du warst etwas jünger. Ja, ein genaues Datum wird in den verfügbaren Quellen nicht genannt.
Oh, Koga, die wissen nicht alles. Das ist ein bisschen beruhigend.
Okay, also die ZDF-Parade wurde damals monatlich ausgestrahlt, typischerweise an einem Samstagabend, was ich gar nicht mehr wusste, dass es ein Samstagabend
war. Das war vielleicht auch so ein Happening oder wie man heute sagt, so ein Lagerfeuer-Ding, das alle guckten. Ah, ich glaube, Kinder haben das nicht geguckt, das war nur für die Größeren.
Daher ist es wahrscheinlich, dass der Auftritt an einem Samstag im November 79 stattfand. Also soweit traut sich ChatGPT dann doch.
Dann war ich 13 und wurde 14.
Ja,
okay. Dann waren Tiersch und ich in ähnlichem Alter überfordert oder erfolgreich.
You were 13, almost 14.
Was ist denn das? Ist das ein Song, den du dir gerade ausgedacht hast?
Ist das nicht aus einem Musical? Wie heißt denn das Lied? 13, almost 14.
Lolita.
Es war auch nicht 13 oder 14. Nein, aber es ist doch ein ganz bekannter Song.
Nie gehört.
Going on 17. You were 16, going on 17. Ich kriege nur die Melodie nicht richtig hin. Ich weiß nicht, wer singt das? Du kennst es noch. Going on 17. You were 16, going on 17.
Ich gebe mir Mühe, aber ich kenne es nicht.
Okay, also 16.
Tu immer mit deinem, das musst du doch kennen, das kennst du doch. Ich kenne
es
nicht.
Nein, du kennst es auch.
Ach so. Go,
das ist nur ein Lied von John Mulaney.
Nein,
und jetzt sage ich dir, was es ist und warum ich sage, dass du es kennst. Es ist ein Lied aus The Sound of Music, deinem Lieblingsmusical, und es heißt Going on 17.
Jetzt fliegt alles auf. Ich kenne
16 Going on 17 heißt dieses Lied aus The Sound of Music, was ich neulich nämlich erst geschaut habe. Und ich weiß ja, es ist eines deiner liebsten Musicals. So.
Ja, guck mal, jetzt fliegt auf, dass ich nicht jeden Song kenne. Dann kann man nicht von einem Lieblingsmusical sprechen. Das muss ich zurückziehen. Das ist peinlich.
Ja, und deswegen war ich der Meinung, du musst das kennen.
Dann werde ich das nachhören. Dann ist das meine Hausaufgabe, okay? Dann werde ich das nachhören.
Oh, Sound of Music ist so abgefahren toll. Ich habe neulich den ganzen Film, der ist ja sehr lang, habe ich neulich zum allerersten Mal gesehen. Ich kannte den größtenteils.
Aber warum hast du den gesehen?
Zu Ende geguckt.
Warum hast du den gesehen?
Weil irgendwo tauchte das auf und zwar...
In meinem Leben?
Nee, es ging ja um die von Trump Family, die tauchte irgendwo auf bei etwas, was wir miteinander besprochen haben. Und zwar, haben nicht die Carpenters mit den von Trumps mal gesungen? War das nicht?
Es gab da irgendeinen Zusammenhang.
Es gab doch eine Connection. Ich selber habe ja von der von Trump Family gesprochen. Das war allerdings, nachdem ich den Film gesehen hatte.
Ja.
Und ich meine, das war der Anlass, dass wir darüber gesprochen hatten oder irgendwie gehört
vielleicht
haben,
vielleicht für mich auch ein Grund, nochmal den Film anzuschauen. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, dass der Song mir nichts sagt.
Ich finde ihn super.
Okay, gut. So, der Song, über den ich heute spreche. Du möchtest über Elton John sprechen.
Ja, ich erzähle gleich noch was von Elton John. Eine süße, kleine, sehr kleine
Elton
Geschichte.
Elton John.
Genau, aber erstmal du.
Okay. Meine Geschichte kommt aus diesem Buch hier. Weil wir doch neulich drüber sprachen, welche Biografien wir mögen. Und ich mag die Biografie. Michael McDonald hat mit Hilfe von Paul Reiser eine Biografie geschrieben, What a Fool Believes, benannt nach seinem größten Hit mit den Doobie Brothers. Und mein anderer Lieblingssong, oder eigentlich Menschen, die diese Stimme mögen, diese bärige, schöne, weiche Stimme von Michael McDonald, die Stimme klingt so, wie er damals aussah, so ein bäriger, zugewachsener Typ, mit grauen, etwas längeren Haaren, mit einem Vollbart, steht am Klavier oder am Rhodes in seinem Fall. Aber das andere Lied, das wir alle kennen von Michael McDonald, ist On My Own, das Duett mit Patti LaBelle.
Ja, das ist einfach wunderschön. Es war auch übrigens auch einer meiner All-Time-Lieblingslieder.
Once again I'm Michael McDonald. On my own. So, und ich wusste nicht, das kann man auch mal sehen, dann darf man sich auch nicht als Fan bezeichnen, wenn man nicht wirklich alles weiß. Ich wusste nicht, dass... Oh mein Gott. On my own. Oh mein Gott, ist das schön.
This is Patti LaBelle. Once again.
Ja, da war jetzt Michael McDonald nicht zu hören.
Ja,
aber das
ist ja das Tolle, da wird für dich die Welt kurz zusammenfallen, aber dann ist sie auch wieder ganz schnell wieder aufgebaut, weil es einfach nur interessant ist, aber nicht schlimm. Es ging Michael McDonald viele Jahre sehr, sehr schlecht. Michael McDonald verarbeitet in dieser Biografie auch seine Suchterkrankung. Er war schwerst alkoholkrank und kokainabhängig und ein Kiffer sowieso. Ich glaube, Doobie, du weißt ja, hast du mich darauf hingewiesen, was Doobie Brothers heißt?
Nein, ich meine, du hast es mir erzählt letzte Woche.
Ein Doobie ist ein Joint.
Ja, aber das hast du mir erzählt. Ah. Ich wusste das nicht.
Okay. So, und natürlich war das, wir sprechen ja hier von den 60ern und 70ern, ne?
Ja.
Da wurde gekifft, bis man nichts mehr sehen konnte im Raum, weißt du, vor lauter Nebel. Und darüber Witze zu machen, ist jetzt nicht so angebracht, weil Michael McDonald einfach wirklich schwer suchtkrank war. Und seine Karriere, der hatte nie einen Plan für seine Karriere. Es hat sich einiges einfach so ergeben. Er hat einen sehr musikalischen Vater, den er begleitet hat. Wenn der Musik gemacht hat, als kleiner Junge ist er dann mitgefahren. Wie sich dann später herausstellte, wollte der Vater einfach nur weg von zu Hause und wollte dort nicht irgendwie Ehemann und Vaterpflichten ausüben. Das war so ein Hallodri, der war viel weg von zu Hause. Und daraus ist entstanden, dass Michael McDonald seinem Vater aber, den er so bewundert hat, auch als Musiker, dass er seinem Vater immer gefallen wollte. Das kommt auch in dem Buch total raus, dass er glaubt, dass viel Kummer, den er hatte, daher kommt, dass er zu seinem Vater so aufgeschaut hat, der Vater aber nie emotional wurde, nie ihn in den Arm genommen hat, niemals, wurde nicht über Gefühle gesprochen, es wurden keine Gefühle gezeigt. Und das ist natürlich schwierig für so einen Heranwachsenden. Also wir können vielleicht auch jetzt einige Lieblinge was mit anfangen, mit diesem Bild oder mit diesem Problem. Denn das hat dann dazu geführt, dass er immer unter Druck stand, seinem Vater alles recht machen zu wollen. Er hat immer, wenn ein Erfolg sich anbahnte in seiner Musikerkarriere, hat er immer gesagt, hoffentlich kriegt mein Vater das mit. Hoffentlich merkt er, dass ich jetzt endlich mal erfolgreich bin. Und jetzt endlich stehe ich auf einer großen Bühne und dann natürlich eingeladen zu den ersten größeren Auftritten und so weiter. Das ist super toll beschrieben in dem Buch. Und dann ging es aber natürlich, das war so ein Auf und Ab in seiner Karriere, ne? Also er hat sich nie als sehr guten Songschreiber empfunden. Er hat immer auch die Hilfe anderer gebraucht. Also ob das jetzt mal Quincy Jones war, ob das Dionne Warwick war. Es gab immer Leute, die mitgeholfen haben, wenn er Songs geschrieben hat. Er hat es nie allein hingekriegt. Und auch hat sich irgendwann zu einem Trauma entwickelt, dass er sich auch gar nichts mehr zugetraut hat. Und ehrlich gesagt ist es so ähnlich auch mit On My Own. On My Own ist ein Song von Burt Bacharach. Oder wie wir sagen, Bacharach. Also hier so, das ist ja hier bei mir noch ein bisschen gen Süden, Richtung Koblenz.
Bacharach am Rhein.
Genau. Und das ist ein Song, On My Own ist von Burt Bacharach geschrieben. Der, und da gibt es auch eine kleine Brücke zu den Carpenters, der verantwortlich ist für Why Do Birds suddenly appear every time you are near. Just like me, they want to be close to you, ist von Burt Bacharach. So, der große Hit wahrscheinlich von den Carpenters. So, und Burt Bacharach hat dieses On My Own geschrieben. Und das war ursprünglich als Solo gedacht für Patti LaBelle. Patti LaBelle war in den 70ern schon eine richtige Granate. Die hatte immer schon dieses Trio. Das wurde aber erst zu LaBelle. Das hieß vorher irgendwie anders. Wir kennen den Moulin Rouge Song, also die meisten kennen nur die Coverversion mit Christina Aguilera, aber Lady Marmalade ist ursprünglich von LaBelle, von dem Trio von Patti LaBelle, das erst LaBelle hieß, als eine von den drei Sängerinnen ausstieg und zu den Supremes ging. Das ist auch nochmal eine tolle Geschichte, die Patti LaBelle Geschichte. Und das sollte erst ein Solo sein für sie, On My Own. Und dann hieß es, na, da muss aber noch irgendwie, das ist doch mehr ein Duett, lass uns doch ein Duett draus machen. Weißt du, wer hat denn gerade die schönste Stimme im Land, 1986? Michael McDonald, der auch immer wieder auffiel, weil er im Hintergrund mal eben nur so irgendwas gesungen hat. Peg, oh, da, 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 da. Der hat bei Steely Dan auch mitgesungen und wurde immer wieder angefragt, um hinten mit seiner samtigen Stimme im Hintergrund so irgendwie so ein oh, zu machen, weißt du?
Ja.
Und dann hieß es, dann lass das doch Michael McDonald machen. Und jetzt kommt das Tragische von diesem Lied. Die sind sich nie begegnet, weder im Studio, um das einzusingen, noch beim Video. Und das war ja die Zeit, als Videos so wichtig wurden. Und auch da entnimmt man der Biografie, er konnte mit diesen Videos auch nichts anfangen. Er wusste überhaupt nicht, was soll ich denn da in einem Bild rumstehen und irgendwas machen. Ich bin doch kein Model, ich bin doch kein Schauspieler, ich bin Musiker, ich bin doch Pianist, ich bin doch Keyboarder, ich bin doch Klavierspieler. Ihr könnt mich doch nicht irgendwo in so ein Video stellen und denken, ich sehe da geil aus. Ich kann das nicht. Und das Video ist auch ein bisschen grotesk. Du siehst, wie diese beiden, ich habe es mir jetzt noch mal mehrfach angeschaut, du siehst, wie diese beiden getrennt voneinander durch einen sogenannten Splitscreen, so wie wir zwei jetzt gerade im Video, ja. Wie die miteinander singen, aber sich nicht begegnen. Weißt du, er in Kalifornien, sie in New York, so sieht's auf jeden Fall aus, und er am Strand. Da gab es auch doofe Kommentare bei YouTube, wo dann steht, was macht denn da Chewbacca am Strand?
Weil er hat da so ein Bart.
Der hat so ein Bart. Aber das ist ja, du weißt ja, wie, also das ist ja auch ein super Crush von mir gewesen, Michael McDonald. Was für ein, ne, also den, als ich zu Ohne Filter gegangen bin, war das Ende der 80er? Ich glaube ja. Um den zu sehen, live spielen zu sehen, bin ich ja durchgedreht. Stand ich in der ersten Reihe in Baden-Baden beim Konzert. Das war mein super Crush. So. Musikalischer Supercrush. Und das möchte ich dir mit auf den Weg gehen. Das nächste Mal, wenn du dieses Lied hörst, was wirklich eines der schönsten Duette ever ist in der Pop-Geschichte.
Absolut ist es.
Oder?
Ich war immer verliebt in den Song.
Ach, das freut mich aber.
Eine Sensation.
Ja. Und das kommt aber nicht an Vatanmor ran, ne?
Ja, nee, Vatanmor ist nochmal.
Vatanmor. Ich muss mir das anders aufschreiben. Vatene. Und dann Amor, warte, ne?
Amor.
Also On My Own. Und wenn wir das singen, dann war ich plötzlich im Tunnel und habe mir alles dazu angesehen und angehört. Und das vielleicht nur noch am Schluss. Patti LaBelle hat irgendwann mal, das ist in Amerika, verrücktes Land, das ist in Amerika so. Die hat irgendwann mal Kürbiskuchen rausgebracht und den konntest du im Supermarkt kaufen bei Walmart. Da gab's den Patti LaBelle. Pie, weißt du?
Patti LaBelle Pie. Klingt aber irgendwie geil. Patty und Pie klingt gut. Patty.
Ja, absolut. The Patty Pie.
The Patty Pate.
Weißt du? Also, aber so Kürbiskuchen, was wir hier nicht so kennen. Und das ist da drüben aber ein anderes Thema, nicht nur an Thanksgiving. Und es gibt ein Video, das wohl auch durch die Decke gegangen ist. Es haben viele Millionen Leute geschaut, von einem jungen Mann, der diesen Kuchen probiert. Der filmt sich dabei in seiner Küche, wie er diesen Kuchen aufschneidet und probiert. Und dieser Mann ist so hilarious, weil der auch singt, oh my God, it's the Patty Pie. Und kriegt den nicht auf und sagt, sag mal, wie hast du den verklebt, Patty? Sag mal, spinnst du, was ist das für ein Superkleber? Ich krieg den gar nicht auf. Patty! Und dann singt er immer zwischendurch und singt, on my own, singt er dann. Und das, wenn man on my own singen will, um kurz jemandem zu sagen, das ist der Song übrigens, dann singt man immer, why did it end this way? Das ist so ein Einschub von Patti LaBelle. Erinnerst du dich?
Ah, ja, weiß ich.
On my own, why did it end this way? Weißt du? Aber Michael McDonald findet da nicht statt, wenn man das singt. Man singt immer nur die Patti LaBelle-Stelle. Ja. Und wie der über diesen Kürbiskuchen im Grunde spricht, das ist so entzückend und du kriegst auch wieder so Lust auf Patti LaBelle. Du kriegst nicht Lust auf den Kuchen unbedingt, aber kriegst auf sie Lust und auf diesen Song. Und dann habe ich mir auch nochmal den Text genauer angeschaut und da ist so eine Zeile drin, die ist richtig bescheuert, wo man so denkt, das könntest du in einem deutschen Lied, würdest du dafür, ich würde es nicht ins Gefängnis kommen, aber die Geschmackspolizei würde kommen, angeführt von mir, und würde sagen, das ist aber keine schöne Zeile, denn er singt, Now we're up to talking divorce and we weren't even married. Now we're up to talking divorce. Jetzt sind wir so weit, dass wir über Scheidung sprechen. And we weren't even married. Dabei waren wir gar nicht verheiratet. Ist das nicht eine bescheuerte Zeile?
Megazeile. Die ist super schön.
Die findest
du
gut?
War mir natürlich auch nie aufgefallen. Na ja, klar.
Aber das ist so holprig.
Sie waren so zusammen, als wären sie verheiratet. So fühlt es sich an. So intensiv war diese Beziehung. Und technisch gesehen müssen sie nicht geschieden werden, aber es fühlt sich an wie eine Scheidung. So schmerzhaft ist es.
Oh, jetzt mag ich die Zeile auch. Oh,
ja, ich finde die eigentlich echt cool.
Das stimmt. Ich dachte nur, das ist so hölzern, das zu singen. Ja,
aber ich finde sie witzig, ehrlich gesagt. Ich finde sie originell.
Nein.
Ja, we weren't, now we're talking divorce and we weren't even married. Ich finde das hoch originell.
Aber die Zeile, hörst du die Melodie? And we weren't even married. Oh Gott, da könnte ich jetzt direkt, ich kriege Gänsehaut und das ist gerade sehr warm. Ich kriege Gänsehaut, weil ich das Leid von ihm so geglaubt habe. Und das war für mich erschütternd zu erfahren, dass sie weder im Studio zusammen waren. Das heißt, du musst dir vorstellen, Patti LaBelle hat das eingesungen und sich gedacht, ah, hier könnte der Michael das und das reinsingen. Und dann geht Michael ins Studio, hört das, was Patti LaBelle gesungen hat, und singt dann dazu. Und das gibt ja auch so ein Hin und Her am Schluss, singen sie so hin und her. Und das alles in dieser künstlichen Situation eigentlich eingesungen zu haben, das haut mich um. Denn das
ist aber oft so. Also das Duette, berühmte Duette, nie im Studio zusammen eingesungen wurden. Das ist ja, passiert ja ganz oft. Ich meine, heutzutage ist es ja viel einfacher, aber damals irgendwie der eine in Los Angeles, der andere in New York. Ich meine, das ist doch so ein Klassiker. Also ich habe das schon ganz oft gehört. Wir waren nicht mal zusammen im Studio.
Ja, okay, stimmt. Da klingelt bei mir jetzt auch was. Darf ich noch mal kurz abschließen? Darf ich noch mal kurz abschließen, dass ich fast wirklich auch verhaftet worden wäre, dass ich fast Ärger bekommen hätte. Ich war Gott sei Dank minderjährig. Da hätte der Redakteur, der zuständig war für den Skandal, der hätte ins Gefängnis gemusst. Ich sag's dir. Ich war im Studio, als Chris Norman und Susi Quattro Stumbling In aufgenommen haben.
Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst.
Das hab ich dir noch nie erzählt.
You must be joking. Das hast du mir noch nie erzählt. Also ein Hit, der ja jetzt wieder neu verbraten wurde von, ich krieg's nicht hin, aber Cyril, Stumbling In ist gerade wieder, wird gespielt bei der Radio Cyril oder irgendjemand.
Ich muss dir was sagen, ich habe ein Interview mit den beiden geführt, da war ich ja noch ganz klein, da habe ich so Kinder- und Jugendradio gemacht, habe ein Interview gemacht, der Redakteur und ich waren da im Studio, das wird vermutlich hier bei der EMI gewesen sein in Köln, da ist so viel passiert, hier war die Hölle los in den 70ern und Anfang 80ern. Und Chrissy, und wir hatten eine Nagra dabei, du weißt, was das ist.
Ah, Nagra. Ein altes, sehr hochwertiges Aufnahmegerät. In alten Filmen sieht man vielleicht mal so einen Reporter. Zum Beispiel in dem ABBA-Film, ABBA the Movie. Da gibt es auch den einen Reporter, der ihn hinterherreißt. Und der hat, glaube ich, auch eine Nagra. Ne, so eine kleine Bandmaschine.
Das müsst ihr euch vorstellen.
Mega Sound.
Lieblinge, das müsst ihr euch vorstellen. Das ist zum Umhängen. Das kannst du über die Schulter hängen, das Ding. Und dann klappst du da irgendwie die Hülle auf, die Schutzhülle. Und dann hast du sofort so zwei Spulen. Und du siehst, wie da die beiden, wie das Band da läuft. Das ist einfach entzückend auch. Das ist, heute würde man denken, das ist von Playmobil. Das sieht ja so ein bisschen, das sieht wirklich aus wie von einem anderen Planeten, aus einer anderen Zeit. Und wir hatten diese Nagra dabei und der Redakteur hat bei den Aufnahmen heimlich mitgeschnitten. Und ich habe das am nächsten Montag bei Moment mal, habe ich daraus einen Ausschnitt gespielt und das war noch nicht veröffentlicht und wir haben richtig Ärger bekommen.
Ach du Scheibenkleister, wirklich? Was ist das für eine geile Story? Das ist ja mega.
Chrissy, und dann wären wir uns nie begegnet, dann wäre ich ja im Gefängnis gestorben wahrscheinlich, wäre ja alt geworden.
Aber wirklich?
Ja, ich hätte nichts erlebt.
Nein. Ja. Also, aber wessen Fehler war das? Also Fehler des Redakteurs.
Der
hat es dir ja gegeben zum Spielen.
Ja, aber ich war ja so klein.
Ins Gefängnis gekommen.
Sag mal, ich war ja 13, ich war 12 oder 13. Ich setze mich nicht damit auseinander, dass wir was aufgenommen haben, weil ich war ja total doof.
Es war noch nicht veröffentlicht.
Und wir haben daraus einen kleinen Ausschnitt gespielt, weil es schon eine Sensation war. Susi Quattro war den Jüngeren nicht unbedingt ein Begriff, aber auf jeden Fall Chris Norman. Alle liebten Chris Norman und Smokey, weißt du?
Natürlich, es waren zwei Superstars.
Ich weiß gar nicht,
ein Duett gemacht haben.
Ob ich Susi Quattro so auf dem Schirm hatte, das ist, glaube ich, war mehr die Elterngeneration. Ja, denn ich hab auch mit Matthias Brandt mal drüber gesprochen, der Susi Quattro auch ganz toll findet und sagte, boah, toll, boah, die mit ihrem Leder-Overall. Und es gab auch einen Bravo-Starschnitt.
Absolut.
Da sieht man sie mit einem Leder-Overall, wo man denkt, ja, eigentlich ist ein Leder-Overall eine ziemlich heiße Sache. Möchte man auch haben. Aber weiter ging das bei mir nicht. Ich kenne ihren... Was ist denn ein Song von Susi Quattro?
Also Can the Can auf jeden Fall.
Can the Can. Ja, aber da waren wir auch zu klein, Chrissy. Das kannten wir nicht.
Ja.
Das kannten wir dann nur... Also ich habe damals immer die RTL-Hitparade im Radio gehört. Da war vielleicht Can the Can schon passé.
Aber ist wirklich ganz interessant, wenn ich mal... Ich meine, sie war eben auch so auf Bravo-Samplern und so war sie eben damals auch dabei.
Ja, ja.
In Deutschland die Nummer 1 war Can the Can, dann war 48
Welches
Crash.
Jahr? Welches Jahr?
73.
Nee, Chrissy.
Can the Can, eine Nummer 1 in Deutschland, auch überall in UK und so.
Okay.
48 Crash.
Mhm.
War das Lied, das ging?
48 Crash.
Und ich habe den Song, glaube ich, 100 Jahre nicht gehört, aber ich... Beide den.
Vor allen Dingen, worum geht's denn da überhaupt? Worum geht's denn da?
Auch interessante Frage, ich kann es dir nicht sagen. Daytona Demon, nie gehört. Nummer 2 in Deutschland. Devil Gate Drive, auch eine Nummer 2 in Deutschland, nie gehört. Obwohl wir beiden also schon Musik gehört haben. The Wild One war 74, eine 5. Your Mama Won't Like Me, I Bit Off More Than I Could Chew auf 34. Und jetzt kommt der bekannteste Song, der keine Nummer 1 war von Susie Quattro in Deutschland. Der bekannteste, der allerbekannteste Song.
Was denn?
Den ich auch immer falsch gesungen habe damals. If you can't give me
love, if you can't give me love. Aber der
kam auch. Ich habe immer if you can't give me love. Ich habe nur if you can't give me love gesungen. If you can't give me love.
Du bist ein Sprachwunder.
If you can't give me love.
Chrissy, stopp. Ist der nicht auch von Chris Norman geschrieben? Das war ja auch ihr Comeback, ihr Pop-Comeback.
Das weiß ich nicht, aber im Zweifelsfall nicht von Chris Norman geschrieben, sondern von Mickey Gedöns, die ganzen Songs geschrieben haben.
Mickey Dippy Dapp und Ditch?
Chin und Chapman oder so.
Sag mal, aber das war in den 80ern. If You Can't Give Me Love ist ein Comeback-Hit gewesen. Das kam nach Stumbling In.
Das kam vor Stumbling In.
Oh, Entschuldigung.
Ein vor Stumbling In, 1978. Das war das Original, würde ich sagen.
Dann ist das älter, als ich dachte.
Ja, 18. Oh. Stumbling In kam eben danach.
Ah.
Ach so, und dann The Race Is On. War auch ein geiler Song von ihr.
Kenn ich nicht.
She's in love. She's in love with you.
Nie
na,
gehört.
Na, 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 na. Kennst du?
She's in love with you. Oh, doch, da klingelt was. She's in love with you. Oh ja,
das waren wir
so
die bekanntesten, gell? She's in love with you. Mal gucken, wer She's in love with you geschrieben hat.
Chiggy Bitch.
Viele kennen es natürlich als Coverversion von Ich wäre so gern wie du. Bernhard Brink hat das damals gesungen. Hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst, aber damals wurden ja alle englischen Superhits wurden ja auf Deutsch gesungen.
Ja.
Tür an Tür mit Alice von Howard Carpendale.
Lustig, Living Next Door to Alice.
Ja, oder Ti-Amo. Wer hat Ti-Amo im Deutschen gesungen? Auch Howard Carpendale.
Howard Carpendale.
Amo, du, ich lieb dich so.
Im Leben geht das nicht so.
Nein, es geht nicht so. Ti-Amo, ich sag nur Ti-Amo.
Ich sag genau so. Aber du kannst das richtig gut.
Naja. Hier, der Song She's in Love with You wurde geschrieben von Nicky Chinn und Mike Chapman.
Oh, du kennst dich aus.
Chinn und Chapman, ja, das ist der Chinn und Chapman Sound.
Okay.
Das, Susie Quattro, Smokey damals, 70er. Ja, zurück in die Gegenwart.
Das war's auch schon. Du musst noch schnell von Elton John erzählen.
Ganz kurz. Heute Morgen habe ich kurz in der Londoner Times gelesen, auf der Webseite. Und da war gleich so ein Bild von Elton John. Und ich finde ja Elton John toll. Ich finde die Songs von Elton John, seine Performance, seine ganze Geschichte, auch seine Offenheit, wie er mit seiner eigenen Geschichte und der Drogensucht und allem umgeht. Ich finde, das ist eine krasse, tolle Type. Elton John hätte ich in meinem Leben gerne getroffen mal. Weil der ist irgendwie cool. Und der hat ja jetzt ein neues Album gemacht mit Brandy Carlile zusammen, ein ganzes Album. Den ersten Song daraus fand ich mega. Album habe ich noch nicht gehört, das ist jetzt draußen oder nächste Woche.
Freust du dich richtig, wie schön.
Ja, den Song fand ich so klasse. Oh. Komm, den hören wir zusammen kurz an. Du bist damals nicht ins Gefängnis gekommen, dann wird es jetzt hier hoffentlich auch nicht so sein.
Nee, ich stehe immer mit einem Fuß im Gefängnis, mach das nicht.
Das tun wir sowieso, wir beiden. Aber ich denke immer, dass die Lieblinge uns genug Briefe ins Gefängnis schreiben, dass uns nicht langweilig wird.
Und wir
weißt
gehen
du?
Dann auch in so ein gemischtes Gefängnis. Oder wir fragen, ob wir eine Zelle gemeinsam haben dürfen. Und dann machen wir den Podcast aus dem Gefängnis.
Und ich finde, wenn wir das dürfen.
Ach so.
Man wird ja auch in seinem Spaß ein bisschen beschnitten, damit es nicht zu so entspannt
ist.
Wird. Ja,
naja,
und das finde
ja
ich auch.
Ist ja kein Wellness. Ja, das wäre eine Strafe.
Und mal gucken, wir hören mal kurz mal rein.
Das
Who
ja
Believes
Duett.
In Angels heißt der so.
Wer ist denn die Frauenstimme?
Brandy Carlile. Und die, ich finde, die sind zusammen so. Okay, ich versuche jetzt mal eine Stelle zu finden, wo der Refrain kommt. Hey, how do you like it? Ich mag das sehr.
Ich sag dir was. Ich war kurz davor zu sagen, das ist ein ESC-Song.
Oh nein.
Und dann merkte ich aber, das ist aber eine wilde Achterbahnfahrt durch die Tonarten. Das mag ich ja gerne, wenn da so viele Tonartwechsel sind. Wenn du viel rumgreifen musst auf der Tastatur, dann mag ich das.
Kurz nochmal, wie die in den Refrain gehen, weil ich da so reingestolpert bin.
Darf ich dich was fragen?
Ja.
Wer ist denn diese Belinda Carlile?
Nein, die heißt Brandy Carlile.
Ich kenne nur Belinda Carlile. Ooh, baby, do you know that word?
Ooh, heaven is a place on earth.
Aber ich kenne
Belinda Carlisle auch
toll. Und wie heißt die Carlisle?
Ja, Brandy Carlisle.
Und warum kennst du die?
Weil vermutlich die ganze Welt Brandy Carlisle kennt. Oh, die ist vermutlich Emmy-Gewinnerin und Grammy-Gewinnerin. Und ihr ganz großer Song war The Story. Witzigerweise, der hieß The Story. Also, gucken wir mal.
Und das ganze Album ist von den beiden zusammen?
Ja. Und ich fand das auch so schön, wie er erzählt hat. Es ist nicht so, als hätte... Also, sie ist zu ihm gegangen und hat gesagt, du bist mein großes Idol, würdest du einen Song mit mir aufnehmen?
Oh.
Und es wurde ein komplettes Album daraus. Und es gibt wohl auf YouTube, habe ich nur in diesem Artikel gelesen, eine kleine Doku so hinter den Szenen. Und da merkt man auch, dass sie auch oft aneinander geraten sind.
Ups.
Und Elton John sagt dazu... Es ist gut, nicht mit Ja-Sagern umgeben zu sein, denn es gibt eine Situation, da rastet er wohl ein bisschen aus. Und das ist wohl auch zu sehen in diesem YouTube-Video. Und von daher, also es war nicht alles so total harmonisch, sondern da trafen künstlerische Welten aufeinander und man hat wohl sehr viel gestritten auch.
Sind die in einem Alter?
Nein, sie ist viel, viel jünger.
Ah, okay.
Sie ist 43 und er ist 78.
Und der sieht gar nicht mehr viel. Also der hat sich gestritten, ohne zu wissen, wen er da anbrüllt. Der kann nicht mehr gut sehen.
Ja, also sie hat drei Grammy Awards gewonnen in ihrem Leben.
Shit, ich weiß nicht, wer das ist.
She was the most nominated woman at the 61st Annual Grammy Awards, receiving 6 nominations.
Nein.
Das war dann wohl, glaube ich, 2019.
Okay, gut, das muss ich nacharbeiten.
Okay, sie hat außerdem 2 Emmy Awards auch gewonnen.
Oh. Okay.
Für Children's and Family Emmy Awards for Outstanding Short Form Program in the TV Series We the People.
Also, große Wissenslücke bei mir, Entschuldigung.
Okay, also das ist auf jeden Fall Brandy Carlisle. Und kurz nochmal, wie sie in diesen Refrain reingehen. Also, what do the angels do with you? Achtung, ist die Zeile davor, glaube ich.
What are the angels
okay, nee, jetzt komm.
Gonna do with you and I?
What do the angels do with you and I? Ich finde es auch sehr schön, wie sie da rausgehen mit What are the angels gonna do with you and I? Und dann gehen sie
klingt die ein bisschen wie Sia?
Nein, glaube ich nicht.
Okay.
Sia klingt schräger, oder? Frecher, schräger,
na, aber
knarziger auch so.
Vor allen Dingen, aber diese hohen Töne, die sind ja bei ihr ganz messerscharf getroffen.
Ja. Okay.
Interessant.
Brandy Carlisle, die mir jetzt auch nicht so ein Riesenbegriff ist, muss ich dazu sagen. Ich wusste, dass es The Story gab, ich kenne den Namen. Ich könnte von der keinen weiteren Song jetzt nennen. Also nur so viel dazu.
Mhm.
Okay, Elton John, pass auf. Ich las also diesen Artikel, weil eben da großes Foto von Elton John war. Und dieser Artikel begann mit folgendem Satz, geschrieben von diesem Journalisten. Im April letzten Jahres erhielt ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer aus der Gegend von Reading. Hallo, hier ist Elter, murmelte der Anrufer. Da ich keine Ahnung hatte, wer Elter war, beschloss ich, ihn weiterreden zu lassen, bis ich es herausfinden konnte. Es stellte sich heraus, dass es Elton John war, der internationale Superstar, den ich noch nie zuvor getroffen hatte. Eva, was ist das für ein Anfang für einen Zeitungsartikel, oder?
Ja.
What's the story? Und was wollte Elton John machen? Er wollte über Wax Trax plaudern. Das ist nämlich ein Secondhand-Plattenladen, so ein völlig verstaubter Secondhand-Plattenladen am Rande. Kommt die Musik plötzlich wieder? Am Rande von Las Vegas. Und er hatte von diesem Journalisten gehört, dass der auch schon mal in diesem Plattenladen gewesen war. Das war der Grund für Elton John, den anzurufen, denn schrieb er oder sagte Elton John, während seiner Residenz in Las Vegas, wo er ja monatelang, vielleicht sogar länger, jeden Tag aufgetreten ist, während meiner Residenz in Las Vegas war ich jeden Tag so gelangweilt, dass ich entweder Tennis gespielt habe oder bei Wax Trax herumgegangen habe. Und dann haben sie sich später ein Jahr später und haben wahrscheinlich, glaube ich, über dieses neue Album miteinander geschnackt. Und da hat er ihn jetzt auch erst gefragt, ein Jahr später, warum hast du mich eigentlich damals angerufen?
Ah.
Das hat er damals noch gar nicht wohl erzählt, aber es hat er ihn jetzt gefragt, warum hast du mich damals angerufen? Und dann hat Elton John erzählt von diesem wahnsinnigen Plattenladen und welche Bedeutung Platten für ihn hatten. Und dass er, als er 1990 trocken wurde, seine gesamte Plattensammlung verkauft hat oder gespendet hat, um Geld für die AIDS-Stiftung zu sammeln. Und jetzt hat er wieder so eine große Sammlung und sie ist größer als je zuvor. Und er liebt einfach auch dieses Ritual, das Album aufzulegen, die ganzen Notizen auf der Hülle, auf der Plattenhülle anzuschauen, die Platte umzudrehen.
Die Texte stehen da ja manchmal noch drauf.
Genau, und er sagt, wenn alles schief läuft in meinem Leben, eröffne ich einen Plattenladen. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein, als hinter einem Tresen zu arbeiten in einem Plattenladen. So wichtig ist es für ihn. Und jetzt aber hat er wieder alles wieder.
Ganz kurz, der hat diesen Typen angerufen und gesagt, hier ist Elta.
So, ja, hi, this is Elta.
Um was ging es dann in dem Gespräch?
Und das weiß ich nicht, das hat er nicht geschrieben in dem Artikel.
Und denn, wenn er es später gesagt hat, übrigens habe ich dich angerufen, weil, bedeutet das, die haben nicht über das eigentliche Thema gesprochen. Ich verstehe.
Absolut, habe ich auch gerade genau den gleichen Gedanken gehabt und habe aber den kompletten Artikel gelesen. Ja. Und da steht es nicht drin, wie dieses Gespräch dann damals weiterging und worum es ging. Also lustig, ne?
Aber wann war die Las Vegas Residency?
Das weiß ich nicht.
Denn wenn er Tennis gespielt hat, muss ich das zurücknehmen, dass er nichts mehr sieht. Ich dachte jetzt, er sei...
Ich glaube, die ist schon ein paar Jahre her.
Ja?
Und mittlerweile sieht er auf dem einen Auge, glaube ich, so gut wie nichts mehr. Mhm. Er leidet da sehr drunter. Ja. Ich meine, er hatte sich einen Infekt in Südfrankreich zugezogen. Und aufgrund dessen ist er auf diesem einen Auge blind. Er sieht wirklich nicht mehr so richtig viel. Und er hat ihn auch gefragt, die saßen dann bei ihm zu Hause auf dem Sofa nebeneinander. Und da hat der Journalist ihn dann gefragt, irgendwie, siehst du mich denn jetzt noch? Mhm. Und dann sagt er, ich kann dich sehen, aber ich kann kein Fernsehen mehr gucken und ich kann auch nicht mehr lesen. Und ich kann meine Jungs beim Rugby und beim Fußballspielen nicht mehr sehen. Und es ist für mich schon auch sehr stressig, weil ich es gewohnt bin, alles aufzusaugen. Und das ist sehr belastend. Mhm. Und das hat er ihm dann auch erzählt und er sagt, er wird sehr oft emotional, aber er muss sich halt dran gewöhnen, denn er hat schließlich das Glück, das Leben zu haben, das er hat. Und er kann immerhin draußen, kann er noch etwas sehen, nur nicht in der Ferne und auch nicht ganz dicht und ja, einfach weitermachen, hat er gesagt.
Ich habe gelesen, dass Donald Trump seine AIDS-Stiftung verbietet in den USA.
Ja, wundert einen nicht, oder?
Nee.
Und er hat gesagt, früher Elton John, und ich glaube, die Kinder, die beiden Söhne sind für ihn, die sind jetzt, glaube ich, so 13, 14, wirklich das Allerwichtigste auf der Welt. Mhm. Und er versucht auch, glaube ich, wirklich ein guter Vater zu sein, denn an einer Stelle sagt er, er versucht, die Jungs nicht zu verwöhnen, denn schließlich bin ich Elton John. Also so unter dem Motto, denn es kann nicht schwerer werden. Ne?
Ja.
Und, aber ich versuche, sie nicht zu verwöhnen. Und früher hat er... Das war auch noch ein ganz interessanter Satz. Früher wollte er immer, dass auf seinem Grabstein steht. Nein, so ist es nicht. Er hat früher immer gesagt, er wollte auf der Bühne sterben. Das war für ihn so das Wichtigste, auf der Bühne sterben.
Ja.
Und jetzt ist das Wichtigste für ihn, dass er auf dem Grabstein steht. Er war ein großartiger Vater.
Oh.
Ja.
Oh, das ist ja
rührend. Das ist so schön. So, also das war ein ganz interessanter Artikel über dieses neue Album, was ich noch nicht gehört habe. Aber ich fand den Anfang so großartig. Ich habe ihn erst mal reden lassen, um dann erst mal zu gucken, wer ist es da wohl? Oh, kennst du die Situation? Jemand ruft an und geht davon aus, dass du sie oder ihn erkennst.
Nee, kenn
und du
ich
denkst,
nicht.
Bloody hell, scheiße, wer spricht da? Ja, hi, grüß dich. Oder Johannes hier. Und du denkst, Johannes, okay.
Aber das steht doch oft, steht das nicht auf deinem Handy, wer das ist?
Nein, da stehen Nummern. Wenn du die Nummer eingespeichert hast, ja, aber wenn nicht,
mich ruft niemand an, weil alle wissen, dass ich nicht gern telefoniere. Mich ruft niemand an.
Nee, ich glaube, es ist vielleicht auch eher beruflich, wenn dich mal irgendjemand, mit dem du beruflich zu tun hattest, anruft und sagst, hi, Christian. Und ich sage, hi, ja, Johannes hier. Und dann ratter, oh, scheiße,
welcher Johannes?
Und es ist einem zu peinlich, zu sagen, oh Gott, welcher Johannes? Und du versuchst dann einfach rauszufinden, währenddessen, so wie es diesem Journalisten ging, okay, wer ist die Person? Okay, gleich weiß ich's. Und dann versucht man eine Frage vielleicht zu stellen, ja, und man
aber
sich
da
dann
muss man,
gesehen
kann man
hat,
da
oh
nicht
Gott,
ein bisschen schummeln? Kann man nicht ein bisschen schummeln? Dann einfach, du, Entschuldigung, ist gerade ganz schlecht, ich gehe mal in einen anderen Raum und dann so ein bisschen krack, und dann zurück und man sagt, so, nochmal ganz langsam, wer ist da jetzt?
Ja,
so.
Das ist gut.
Weißt du, das
ja,
geht?
Und dann sagt er, Johannes.
Ich bin's.
So in freudiger Erwartung, dass du ihn sofort erkennst.
Na, ich bin's, sag mal.
Ja, ich bin's.
Scheiße, nee, das bringt auch nichts.
Oh, es ist so eine unangenehme Situation.
Oh, ist das schrecklich. Okay. Nee, das kenne ich nicht.
Gut, so, wir hören uns alle am Krass, wie krass die Zeit verfliegt, oder?
Ja, ist ein bisschen doof.
Time flies when you're having fun, heißt das ja immer im Englischen.
Und dann ist es wieder eine Stunde weg vom Leben. Aber das war eine schöne Stunde, aber es ist trotzdem weg, kommt nicht zurück.
Naja, für mich sind es geschenkte Stunden.
Ach du.
Eine Stunde, 9 Minuten. Ist einfach eine geschenkte Stunde und 9 Minuten. Wir hören uns alle am Donnerstag wieder, dann mit euren tollen Geschichten, die uns alle immer so begeistern. Wie war der Tag, Liebling? @gmail.com. Das ist die Adresse.
Bis dann, Elton.
Bis dann, Brandy.